In Matthäus 27, Vers 59 und Vers 60 heißt es: Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in reine Leinwand und legte ihn in sein eigenes neues Grab, welches er in den Fels hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Und in Matthäus 27, des anderen Tages, der da folgt nach dem Rüsttag, kamen die hohen Priester und Pharisäer sämtliche zu Pilatus und sprachen: Herr, wir haben bedacht, dass dieser Verführer sprach, da er noch lebte: Ich will nach 3 Tagen auferstehen. Darum befiehl, dass man das Grab verwahre bis zum 3. Tag, auf dass seine Jünger nicht kommen und ihn stehlen und sagen: Er ist auferstanden von den Toten, und werde der letzte Betrug ärger als der erste sein. Pilatus sprach zu ihm: Da habt ihr Hüter, geht hin und verwahrt es, so gut ihr könnt. Und sie gingen hin und verwahrten das Grab mit den Hütern und versiegelten den Stein. Und in Kapitel 28, auch im Matthäusevangelium: Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel, trat hinzu und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Wir singen miteinander das Lied Gelobt sei Gott im höchsten Thron. Aus dem Markus-Evangelium. In Markus 15, Vers 46 heißt es: Und der kaufte eine Leinwand und nahm ihn ab und wickelte ihn in die Leinwand und legte ihn in das Grab. Das war in einen Felsen gehauen, und wälzte den Stein vor des Grabes Tür. Und sie sprachen untereinander, Markus 16, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen auf und waren gewahr, dass der Stein abgewälzt war, denn er war sehr groß. Und im Lukas-Evangelium wird uns überliefert, Lukas 24, 1 und 2, am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen Spezerei, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein abgewälzt von dem Grab und gingen hinein. Und natürlich noch das Johannesevangelium, damit Sie sehen, in allen Evangelien ist genau das mit dem Stein überliefert. Am ersten Tag der Woche kommt Maria Magdalena früh, da es noch finster war, zum Grab, und siehe, der Stein vom Grab war weg. Ihr Lieben, am Ostermorgen beschäftigen wir uns in der Regel nicht mit dem Grab und auch in der Regel nicht mit dem Stein, sondern wir beschäftigen uns am Auferstehungsmorgen, am Ostermorgen, mit dem Leben. Aber in der Ostergeschichte ist genau das Gegenteil der Fall. Josef von Arimathea, Maria Magdalena, die Römer und die Schriftgelehrten, die Bewohner Jerusalems, sie haben sich mit dem Grab und mit dem Stein beschäftigt. Das heißt, sie haben sich mit dem Problem beschäftigt, das sie hatten. Deshalb habe ich gedacht, ich will heute mal über diesen Stein predigen. Und ich denke, wenn wir mal unser Leben betrachten, ganz, ganz viel dreht sich auch in unserem Leben um die Steine, die da sind. Und weniger um den, der die Steine wegschieben kann. Wir beschäftigen uns teilweise ununterbrochen mit den Problemen. Und die Ostergeschichte lehrt uns genau das Gegenteil. Josef, ich will das euch mal verdeutlichen. Josef ist besorgt, dass Jesus vernünftig hineinkommt. Die Pharisäer sind besorgt, dass der Leichnam auch wirklich drin bleibt. Die Frauen sind besorgt, wie sie denn wohl den Stein wieder wegkriegen. Sorgen über Sorgen am Ostermorgen. Die Hüter, die Soldaten sind besorgt darüber, dass das Siegel nicht gebrochen wird. Sorgen und alles wegen dem Grab und wegen dem Leichnam und wegen dem schweren Stein. Am Auferstehungsmorgen, also am dritten Tag, geschehen aber ganz andere, unglaubliche Dinge. In Matthäus 28, ich habe es eben gelesen, es geschah ein großes Erdbeben. Und dann heißt es, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel. Das sind zwei gewaltige Wunder. Übrigens an der Kreuzigung, als Jesus starb, war das erste Erdbeben. Und die Gräber in Jerusalem haben sich aufgetan. Dort haben die Pharisäer schon beim Sterben Jesu gemerkt, wenn Jesus stirbt, öffnen sich die Gräber. Das ist für Gott überhaupt kein Problem. Selbst am Karfreitag war es für Gott kein Problem. Aber hier in Jerusalem, das Grab ist schwer bewacht. Soldaten sichern den Stein. Und wen sichern sie noch? Den für sie toten Jesus. Und zur Sicherheit der Soldaten kommt noch ein Siegel obendrauf, das nur römische Beamte aufbrechen durften. Ihr Lieben, was will man mit Jesus? Man will Jesus behördlich vom römischen Recht her ins Grab pressen. Jetzt ist er drin und da bleibt er. Und wir machen noch ein Siegel obendrauf. Man will Jesus im Grab belassen. Die Rebellion des Menschen gegen den lebendigen Christus ist so lange noch bis zum Grab. Er muss drin bleiben. Aber ihr Lieben, der Triumph am Auferstehungsmorgen liegt doch nicht nur in der Auferstehung Jesu, sondern der Triumph des Auferstehungsmorgens liegt darin, dass der Vater, Gott selbst, ein Erdbeben schickt, dass Gott selbst den Engel schickt und dass Gott selbst das Problem löst. Die Mächte des Himmels und die Mächte der Erde, und das kriegen die schriftgelehrten Pharisäer mit, werden das zweite Mal von Gott in Bewegung gesetzt. Menschen, deshalb habe ich euch diese Bilder mitgebracht, Menschen, die Emmaus-Jünger, die Römer, die Juden, wollen Jesus mit allen Mitteln im Grab behalten. Und Gott zeigt uns Menschen und den Menschen damals sein Mittel, um seinen Sohn aus dem Grab herauszuholen. Es ist die Kraft der Schöpfung. Es ist ein Erdbeben. Und das kann diesen Stein, und Gott kann diesen Stein wie eine Murmel, wie eine kleine Murmel vor diesem Grab wegschieben und das geöffnete Grab ist vor ihren Augen. Der Hohe Rat lässt versiegeln, Gott entsiegelt. Der Hohe Rat bestellt Soldaten, setzt auf menschliche Macht. Gott bestellt Engel. Der Hohe Rat will selbst einen Toten gefangen halten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Sie bewachen einen Toten. Sie wollen einen Toten gefangen halten und Gott gibt seinem Sohn, der lebt, die Freiheit. Das ist christlicher Glaube, die Freiheit zu haben in Jesus Christus. Was für ein Gegensatz. Der Engel sitzt auf dem entsiegelten Stein. Und was ist denn das? Es ist das zerstörte römische Zeichen. Gott zeigt den Römern an dieser Stelle, wer Herr im Hause ist. Ein staatliches Siegel und ein militärisches Aufgebot sind für Gott einfach nur Lächerlichkeiten. Und wenn wir die Ostergeschichte noch ein bisschen näher betrachten, ich habe euch eben vorgelesen von Josef von Arimathea. Es ist doch merkwürdig, hier müssten doch eigentlich die Jünger stehen. Petrus und Johannes und Jakobus müssten doch eigentlich hier stehen, die das Grab bewachen und die Jesus vom Kreuz nehmen. Es müssten doch eigentlich seine Jünger sein. Aber nein, es ist Josef von Arimathea. Und wer war denn dieser Josef? Kennt ihr ihn? Wer war er denn? Es heißt in Markus 15, ein angesehener Ratsherr. Und in Lukas 22 heißt es, er war ein guter und frommer Mann und hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und Handeln. Und Matthäus sagt, der ebenfalls ein Jünger Jesu geworden war. Wer nimmt Jesus vom Kreuz? Es sind nicht seine frommen Jünger. Es ist einer aus dem Hohen Rat. Josef von Arimathea. Das ist für die anderen Schriftgelehrten ein Zeichen gewesen. Und warum ist das so wichtig? Josef war reich. Ich finde das herrlich. Hier wird uns von einem richtig Reichen berichtet. Josef war reich und er konnte sich vor Jerusalem, das ist übrigens bis heute so geblieben, er konnte sich vor Jerusalem ein Grab leisten. Und er hatte sich das Grab vorbereitet und nun passiert Folgendes, der Pharisäer und Schriftgelehrte, der Ratsherr, holt Jesus vom Kreuz runter und legt es in sein vorbereitetes Grab und erfüllt damit, ich hatte es am Karfreitag schon gesagt, Jesaja 53, man wird ihn zu den Gottlosen und Übeltätern, Achtung, Übeltäter kann man mit Reichen übersetzen, muss man einfach wissen, zu den Reichen legen. Ihr Lieben, die Schrift erfüllt sich sogar am Ostermorgen. Er wird in das vorbereitete Grab gelegt. Josef von Arimathea bekennt sich aus der damaligen geistlichen Oberschicht. Zu wem? Zu Jesus. Ist das nicht herrlich? Der braucht seine Jünger nicht. Einer von ihnen holt Jesus vom Kreuz. Das ist für mich wortlose Missionierung. Das ist einzigartige Liebe Gottes. Und zwar den Juden gegenüber. Und dann kommt noch einer ins Spiel. Nikodemus. Der holt ihn nämlich auch mit runter. Nikodemus kennen wir aus Johannes 3, aber ich lese zunächst mal Johannes 19. Es kam aber auch Nikodemus, der vormals in der Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe von circa 100 Pfund. Wie viel Kilo sind das? Bitte? Nein. 32,75 Kilo. Das war die Salbung für einen König. 32,75 Kilo Myrrhe und Aloe. Damit kommt Nikodemus, ein weiterer Ratsherr, ein weiterer Pharisäer und will Jesus salben, damit er einbalsamiert ist. Denn der Nikodemus glaubt an die Auferstehung der Toten, wenn Gott wiederkommt. Ja? Aber lustig. Ein zweiter aus dieser Elite nimmt Jesus vom Kreuz. Und wo legen sie ihn hin? Ins Grab. Und der zweite bringt Salbe mit, damit man einen König einsalbt. König, Priester und Prophet. Der liegt im Grab. 32 Kilo Salbe. Was für eine Liebe für Jesus. Was heißt das für uns? Die Realität des Grabes verbirgt auch die Realität der Auferstehung. Die göttliche Fügung wird Jesus nicht als Verbrecher, durch göttliche Fügung wird Jesus nicht als Verbrecher vor der Stadtmauer verscharrt, sondern in einer offiziellen Grabanlage bei Jerusalem beigesetzt. Nicht der Zwölferkreis, oder man müsste es hier sagen, der Elferkreis, nicht der Elferkreis beerdigt Jesus, sondern zwei Männer aus der jüdischen Führungsschicht. Er wird als König begraben, er soll gesalbt werden. Und die biblische Verheißung des Passafestes wird erfüllt, man sollte nämlich das Lamm über Nacht nicht auf der Schlachtbank lassen. Das Grab, über das wir heute Morgen reden, ist ein Hinweis auf das neue Grab. Der Stein ist weg. Der Stein ist weg. Etwas Neues beginnt. Christus ist unterwegs mit den Emmaus-Jüngern und mit der Bevölkerung in Jerusalem. Ihr Lieben, es hat sich zwischen Karfreitag und Ostern unglaublich viel ereignet. Der Schächer am Kreuz sagt, Vater, wenn es sein muss, nimm mich mit ins Paradies. Der Schächer am Kreuz wünscht sich nicht anderes und er anerkennt Jesus und Jesus spricht ihm Absolution zu. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Hauptmann unterm Kreuz erkennt Christus und sagt, wahrer Gott, wahrlich, er ist Gottes Sohn. Und die beiden Männer, die Jesus vom Kreuz nehmen, sie haben sich schon längst zu Jesus bekannt, nämlich Josef und Nikodemus. Und Simon von Kyrene, der das Kreuz trägt, ist ebenfalls ein bis dahin nicht gekannter Jünger Jesu. Das Grab ist für diese Menschen geöffnet. Der Stein ist weg. Und ihr Lieben, das ist das Auferstehungswunder. Jesus lebt. Und das muss uns und allen klar sein. Und jetzt noch die Frage, und damit schließe ich die Predigt. Wo bleiben wir? Was beschäftigt uns? Der Stein, das Grab, der Tod, die Hoffnungslosigkeit? Maria von Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, diese drei Frauen sind auf dem Weg zum Grab. Und auch sie bringen Öl und Salbe mit. Sie wollen Jesus noch einmal einen letzten Dienst erweisen. Aber mit was beschäftigen sie sich? Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Mit was beschäftigen sie sich? Sie hätten sich beschäftigen müssen, wenn es gut gelaufen wäre, mit dem Christus, der die Wunder getan hat. Mit dem Christus, der Menschen gespeist hat, mit dem Christus, der Menschen geheilt hat, mit dem Christus, der Menschen zu sich gezogen hat. Aber mit was beschäftigen sie sich? Sie beschäftigen sich mit der Hoffnungslosigkeit, mit der Kraftlosigkeit, mit der Unmöglichkeit, etwas mit ihren Händen zu tun. Und das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen am Ostermorgen. Mit was beschäftigen wir uns denn? Mit dem Stein oder mit dem auferstandenen Christus? Was treibt uns denn rum? Der Stein ist größer als alle Wunder, die sie schon mit Jesus erlebt hatten. Damit beschäftigen sie sich. Sie reden über das Problem, anstatt das Problem dem Erlöser zu überlassen. Und die Botschaft der Christen am Ostersonntag heißt doch Hoffnung. Heißt doch Leben, heißt doch der Tod ist besiegt, heißt doch das Grab ist leer und nicht ich löse mein Problem selbst. möchte in dem Zusammenhang auf ein Buch hinweisen. Von Jens und Kathi Kaldewey aus Rien bei Basel. Er ist Pfarrer und Seelsorger und er hat vor 1998 einen ganz, ganz schweren Unfall in Basel gehabt. Er ist nämlich von einer Tram überfahren worden, Kaldeweys. Und die haben ein unglaublich gutes Buch geschrieben. Thema: Es ist gut, so wie es ist. Versöhnung mit dem eigenen Leben. Ich habe es in den letzten Tagen gelesen oder immer mal Teile gelesen. Noch mehr Entsorgung des Seelenmülls. Seelenmüll muss sortiert und entsorgt werden. Traumpartner AD, meine Kinder, Nervensägen oder Goldschätze. Ja, okay. Goldschätze. Okay. Versöhn dich mit deinen Beinen. Versöhnung mit dem Alltagstrott. Der große Riss. Dieses Buch geht unter die Haut, das sage ich euch. Und wenn ihr mal im Hauskreis nicht wisst, was für ein Buch ihr durchnehmen sollt, ich empfehle euch dieses Buch. Es geht unter die Haut und es sind immer Fragen mit dabei. Es geht auf jeden Fall um das Leben versöhnt mit dem eigenen Leben. Wir sagen ja immer, wir müssen miteinander versöhnt sein. Nein, bin ich denn mit mir versöhnt und mit Gott versöhnt? Also ich will euch das wirklich ans Herz legen. Bevor die drei, die zum Grab kommen, auch nur hineinschauen, ist ihr Steinproblem gelöst? Ist der Tote, den sie salben wollen, schon weg? Das leere Grab, der verschobene Stein sind ein Symbol für die Kraft Jesu und die Macht Gottes. Bei Gott ist die Sache schon längst gelaufen, während wir ganz oft noch am Laufen sind. Die Weichen sind gestellt, der Zug des Lebens ist schon unterwegs, Jesus ist schon unterwegs, er ist nicht mehr im Grab. Während wir oft noch vor dem Grab stehen und uns nur mit den Problemen beschäftigen. Nur mit den Steinen beschäftigen und nicht mit der Auferstehungskraft Jesu. Und deshalb schließe ich, welche Steine verschließen denn unser Lebensgrab? Welche Steine liegen vor meinem Lebensgrab? Welche Steine rauben mir alle Hoffnung? Welche Steine muss Gott bei mir in die Hand nehmen und sie mit mir zusammen wegschieben oder mit einem Seelsorger? Oder mit einem Engel. Gott muss ans Grab, an mein Grab. Und Gott muss mich da herausholen. Das ist Auferstehungshoffnung. Was betreiben wir an diesem Ostersonntag? Betreiben wir Grabpflege oder Lebenspflege? Was hatte Jesus seinen Jüngern gesagt? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Ich wünsche euch Leben. Amen.